Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lelei. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
Gerade finden in Deutschland, Europa und weltweit rasante Veränderungen statt, die sich auch auf Unternehmen und das Arbeitsrecht auswirken. Die Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts, Inken Gallner, widmet sich daher in ihrem Vortrag auf dem Kongress Arbeitsrecht 2025 dem Thema Arbeitsrecht in Zeiten großer Umwälzungen. Melden Sie sich jetzt an unter kongress-arbeitsrecht.de. Mehr Infos in der Folgenbeschreibung.
Herzlich willkommen, lieber Dr. Lelei, zu einer weiteren Folge Kurz gefragt. Wir wollen heute sprechen über die innerbetriebliche Schlichtung, die Einigungsstelle. Differenzen zwischen dem Betriebsrat und dem Arbeitgeber sind ja nicht selten und liegen in der Natur der Sache. Eskaliert aber der Streit, sieht das Gesetz ein Schlichtungsverfahren vor. Wie läuft ein solches Verfahren ab und welche Wirkung entfaltet ein sogenannter Einigungsstellenspruch? Lieber Dr. Lelei, was ist eine Einigungsstelle und wo finden sich hierzu Regelungen im Gesetz?
Was mir an der Einigungsstelle so gut gefällt und am besten gefällt, ist ihr Name, die Einigungsstelle, denn der Name ist auch hier Programm Einigung. Das heißt also ein kontrollierter Konflikt, der aber zu einer Einigung führt, mit der dann beide zufrieden sind. Vielleicht ist es ein Kompromiss, wo man auch die Faust in der Tasche macht, aber man ist zufrieden und hat eine Einigung gefunden. Und das sage ich nicht nur einfach so, sondern mit meiner Erfahrung ist es eben auch tatsächlich so, dass die Einigungsstelle in den ganz überwiegender Zahl der Fälle zu einer Einigung führt. Und Sie haben es auch richtig gesagt, Herr Krabbel, und da finde ich auch die Wortwahl wieder super. Es ist nämlich tatsächlich ein Schlichtungsgremium. Es wird der Streit geschlichtet zwischen Arbeitgeberin und Betriebsrat. Man kann das nachlesen. Es ist geregelt im Betriebsverfassungsgesetz in Paragraphen 76 fortfolgende bis 76a nämlich. Und die Einigungsstelle soll eine Einigung finden und tut das auch und kann dann aber eben auch, wie Sie ja auch schon richtig sagten, durch einen verbindlichen Spruch entscheiden.
Ja, und Sie haben es schon angedeutet, ich bin sehr gespannt auf Berichte aus der Praxis. Aber zunächst einmal, wann und auf wessen Betreiben wird denn eine Einigungsstelle tätig?
Die Einigungsstelle wird tätig und ich glaube, hier hat es sich auch interessanterweise gewandelt. Erstmal gibt es nur zwei Möglichkeiten. Einmal kann die Arbeitgeberin das machen, also einleiten, oder der Betriebsrat. Mehr ist da nicht drin. Und viele, viele Jahre habe ich das in der Praxis immer so erfahren, dass vor allen Dingen die Arbeitgeberin das Unternehmen tätig wird und sagt, so, jetzt reicht's, jetzt wollen wir die Einigungsstelle haben, um diesen Streit hier eben zu beenden. Mittlerweile hat sich das aus meiner Sicht, meiner Erfahrung etwas zumindest gewandelt. Da sind auch Betriebsräte aktiver, sagen also schneller, nein, das soll jetzt bitte in die Einigungsstelle gehen. Und um es mal so ein bisschen wieder dogmatisch zu sagen, Einigungsstelle wird eben immer dann tätig, wenn Arbeitgeberin und Betriebsrat vor allen Dingen in einer mitbestimmungspflichtigen Angelegenheit keine Einigung erzielen. Das heißt, da muss man ja eine Einigung finden, so sieht es das Gesetz ja auch vor. Und das kann vor allen Dingen auch oder auch insbesondere da sein, wenn man sich zum Beispiel einen Sozialplan nach § 112 BetrVG nicht einigen kann.
Ja, ganz wunderbar. Genau das wäre jetzt meine nächste Frage noch gewesen. Welche klassischen Themen kann man sich denn da vorstellen?
Das ist ein klassisches Thema, der Sozialplan. Wenn man jetzt nicht ganz in diesen Worst-Case-Szenarien denkt, der Sozialplan ist ja, muss man ganz offen sagen, immer ein Worst-Case-Szenario, wenn man ja dann über den Personalabbau spricht. Aber wenn man so in die betrieblichen Alltag schaut, dann sind klassische Themen zum Beispiel Dienstplanerstellung, da wird viel drüber gestritten, oder auch solche Dinge wie Urlaubsplanung, verbindliche Urlaubsplanung oder, und das ist eben der Punkt, wo eben viele Betriebsräte meiner Erfahrung nach in den letzten Jahren sehr aktiv gewesen sind mit Einigungsstellen in dem sehr, sehr großen und sehr, sehr wichtigen Bereich des Technikeinsatzes. Nicht? Ob das jetzt nun IT-Lösungen sind, ob das neue Software ist oder ob das jetzt der Einsatz von künstlicher Intelligenz ist, das sind alles Mitbestimmungsthemen, die potenziell auch von Einigungsstellen gelöst werden können.
Ja, und möglicherweise besteht auch Uneinigkeit darüber, ob eine Einigungsstelle jetzt Sinn macht. Kann denn also anders gefragt das Verfahren auch erzwungen werden?
Ja, das kann es. Und da sieht man auch, dass sich der Gesetzgeber beim Betriebsverfassungsgesetz gute Gedanken gemacht hat. Es gibt ein Verfahren, das allerdings im Arbeitsgerichtsgesetz drinsteht, das Paragraph 100 Verfahren, Arbeitsgerichtsgesetz, Paragraph 100. Da kann man eben einen Antrag beim Arbeitsgericht stellen, eine Einigungsstelle einzusetzen. Und das ist auch ein schnelles und sehr, sehr effektives Verfahren. Man kann da über alles Mögliche übrigens streiten. Man kann darüber streiten, ob es eine Einigungsstelle überhaupt geben darf. Man kann darüber streiten, wer denn nun den Vorsitz übernehmen soll der Einigungsstelle. Und man kann sich auch darüber streiten, wie viele Beisitzer man da in die Einigungsstelle entsenden darf. Das steht alles im Gesetz drin, interessanterweise. Also viel, viel Streitpotenzial, was hier die Gerichte auch bearbeiten können.
Ja, welche Besetzung hat denn eine Einigungsstelle eigentlich?
Die Einigungsstelle, wie jedes Gremium, was Beschlüsse fassen soll, muss immer ungerade, mit ungerader Besetzung arbeiten, sonst ist das Ganze ja zu einer Pattsituation verurteilt. Das heißt also, hier ist die Einigungsstelle immer ungerade besetzt, mindestens mit 3 Mitgliedern. Wichtig ist der oder die Vorsitzende. Das sind häufig Richter aus der Arbeitsgerichtsbarkeit. Und dann die gleiche Zahl von Beisitzern für jede Betriebspartei. Das heißt also, eine Zahl von Beisitzern für die Arbeitgeberin, eine Zahl von Beisitzern für den Betriebsrat. Und wenn man sich so die Zahl der Beisitzer anschaut, dann ist, denke ich, diese sogenannte Regelbesetzung 2 Beisitzer pro Seite. Das heißt, die Einigungsstelle dann insgesamt mit 5 Leuten besetzt. 2 Arbeitgeberin, 2 Betriebsrat, 1 Vorsitzender. Aber es gibt auch größere und auch kleinere Einigungsstellen.
Ja, soweit zu den Formalien, zur Vorbereitung. Aber wie startet dann das ganze Verfahren?
Ja, das ganze Verfahren startet, indem man sich entweder mit gerichtlicher Hilfe auf die Einigungsstelle verständigt hat. Aber das muss man eben auch sagen, das passiert in der Praxis Gott sei Dank gar nicht selten, dass sich die Betriebsparteien auch ohne Gericht darauf verständigen. Es gibt also einen Vorsitzenden, eine Vorsitzende und dann gibt es die Beisitzer. Und das ist dann eben auch klar vorsitzendenzentriert geregelt, nämlich durch den Vorsitzenden wird die Einigungsstelle einberufen, wie ein Gremium, wie man das aus anderen Zusammenhängen ja eben auch erkennt. Und dann nimmt die Einigungsstelle unter Leitung der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden ihre Arbeit auf.
Ja, könnte man dann formulieren, dann ist ja eigentlich alles klar. Oder was passiert bei jetzt weitergehendem Streit zwischen den Parteien?
Ja, der Streit kann weiter gehen. Und man muss sich das Ganze vielleicht wieder anschauen, indem man einen Schritt zurückgeht. Man kann ja auch darüber streiten, ob überhaupt eine Einigungsstelle eingesetzt werden kann. Das heißt also, ob es überhaupt zwingende Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates gibt. Aber wenn man sich das mal anschaut, und wir hatten es ja gerade schon kurz angesprochen, was so diese Klassiker sind, der Mitbestimmungsthemen in der Einigungsstelle, das sind ja vor allen Dingen Dinge, wenn man jetzt von diesen ganz großen Dingen wie Personalabbau mal absieht, aber vor allen Dingen Dinge aus dem Paragraphen 87 mit der VG, also soziale Mitbestimmung oder Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten. Also das sind solche Streitthemen, die da auch nochmal gerade auch bei der Errichtung der Einigungsstelle eine große Rolle spielen können.
Ja, wie läuft dann das, ich formuliere es jetzt mal positiv, Schlichtungsverfahren konkret ab? Beispielsweise geheimgetagt, das ist ja auch letztlich eine ganz spannende Frage.
Ja, sehr, sehr spannend und sehr, sehr praxisrelevant, denn man muss ja vor einer Sache nicht die Augen verschließen. Wenn eine Einigungsstelle in einem Unternehmen, in einem Betrieb eingesetzt wird, ob nun durch Gericht oder durch Einigung zwischen den Betriebsparteien, dann ist das immer ein großes Thema in der Belegschaft, wenn man nämlich ja weiß, die tagen da jetzt, also da ist dann das zum Beispiel der Konferenzraum XY ist gebucht und die sitzen da mögliche Stunden, vielleicht sogar auch bis in die Nacht hinein. Das Ganze hat also eine große Aufmerksamkeit immer in der Betriebsöffentlichkeit. Aber, und das ist interessant, die Einigungsstelle als solche ist eben nicht öffentlich. Das heißt also, da sind Dritte erstmal nicht zugelassen. Die Einigungsstelle kann das anders handhaben, kann also Dritte zulassen. Da gibt es auch diesen Begriff der Betriebsöffentlichkeit, der da immer kommt. Wichtig ist eben, dass in der Abstimmung dann die Dritten nicht mehr dabei sind. Also daraus muss die Einigungsstelle unter sich sein.
Ja, und mit der nächsten Frage provoziere ich die klassische juristische Antwort, die mit dem Einzelfall. Ich stelle sie trotzdem und hoffe auf eine weitergehende Antwort. Mit welchem zeitlichen Aufwand kann man denn in der Regel rechnen?
Ja, ich will das auch gar nicht so beantworten, Herr Krabbe, wie Sie es erwarten. Es kommt ja darauf an, es ist aber wirklich so, es kommt darauf an. Aber ich weiß, das hilft in der Praxis natürlich überhaupt nicht weiter, meine Antwort jetzt hier. Ich denke, eine gute Herangehensweise ist es, wenn man es versucht zu strukturieren nach den Themen der Einigungsstelle. Und wenn man da ja mal mit den großen, wie man in Hamburg ja sagt, mit den dicken Schiffen mal anfängt und sagt sowas wie Interessenausgleich und Sozial Sozialplan, das sind sicherlich die größten Dinge, die so mit passieren können. Da muss man sich darüber im Klaren sein, das wird immer mehrere Wochen, möglicherweise sogar Monate dauern in einer Einigungsstelle. Da sind sicherlich Zeitrahmen von 3 bis 6 und mehr Monaten überhaupt nicht ungewöhnlich. Wenn man über kleinere Dinge spricht, wie zum Beispiel Dienstplangestaltung, habe ich selber mal über Jahre hinweg die Ehre und das Vergnügen gehabt, in der Einigungsstelle mitzuwirken in der Gastronomie. Die tagte einmal in der Woche. Da war nämlich immer der Dienstplan streitig und da war die Einigungsstellensitzung nie länger als 20 Minuten. Aber das ist sicherlich der andere Extremfall. Man muss einfach sagen, dass dauert. Das hat zeitliche Aspekte und man denke ich, kann man schon sagen, dass man unter 2 bis 3 bis 6 Wochen da nicht zurande kommen wird.
Ja, und die ein oder andere Partei hat vielleicht sogar im Kopf, das Ganze nochmals zu verlängern. Das führt mich zu der Frage, ist der Spruch der Einigungsstelle denn gerichtlich überprüfbar? Ist denn dann Schluss oder gibt es dann nochmal eine Möglichkeit, das Ganze anzugreifen?
Ich denke, das ist ein Grundsatz, dass ja diese private Gerichtsbarkeit, in Anführungszeichen private Gerichtsbarkeit, weil sie ja nicht privat ist, beruht ja auf gesetzlicher Vorgabe. Aber es ist ja doch eine Gerichtsbarkeit, die erstmal total jenseits und auch unabhängig von staatlichen Gerichten arbeitet. Also Gerichtsbarkeit auch jetzt hier wirklich nur ganz grob skizziert oder ganz nicht richtig fachlich da eingeordnet. Aber da ist es ja ein Grundsatz unserer Rechtsordnung, dass diese Dinge auch immer überprüfbar sind. Und so ist es eben bei Einigungsstellensprüchen ja auch. Also wenn die Einigungsstelle nun entscheidet ja mit Mehrheit, wenn sie es tun muss, dann ist das arbeitsgerichtlich überprüfbar. Wichtig ist, dass es zwei wesentliche Prüfungskomplexe gibt. Einmal die formellen Fehler, die Rechtsfehler und dann eben die Ermessensfehler. Und die Ermessensfehler, und das ist eine Sache, die manchmal in der Praxis übersehen wird, die dürfen nur innerhalb von 2 Wochen gerichtlich überprüft werden. Also da muss man ja von 2 Wochen das rügen. Das steht auch in § 76 Absatz 5 BetrVG drin. Da ist also Eile geboten, wenn man was gegen den Einigungsstellenspruch tun will.
Und jetzt gibt es nochmal die Gelegenheit zur standardisierten Juristenantwort, zumindest im ersten Teil der Frage. Welche Kosten entstehen denn im Rahmen des Schlichtungsverfahrens? Und zweiter Teil, wer hat diese dann eigentlich zu tragen?
Man muss ganz offen sagen, und ich glaube, da gibt es auch keine Personalabteilung, niemanden, der in Personalabteilungen Erfahrung mit Einigungsstellen gemacht hat, der was anderes sagen würde. Einigungsstellen kosten nicht nur Geld, sondern sind im Regelfall auch teuer. Es kann sich trotzdem lohnen, also es kann sozusagen seinen Preis wert sein. Wodurch fallen Kosten an? Es fallen an die Kosten auf jeden Fall für den Vorsitzenden. Die Vorsitzenden, die werden natürlich nicht umsonst tätig. Dazu kommen eventuell so etwas wie Reisekosten und dann auch Kosten und Auslagen von externen Beisitzern, also nicht den betriebsinternen Beisitzern, also wenn das Betriebsratsmitglied X oder das Abteilungsmitglied Y in die Einigungsstelle geht, die bekommen natürlich kein Honorar, aber die externen, die bekommen alle ein Honorar. Das trägt zu den Kosten bei. Und wenn man mal so schaut, und ich habe das tatsächlich auch mal über die Jahre immer wieder mitverfolgt und versucht, etwas tabellarisch aufzubereiten, dann kann ich sagen, ich habe noch nie, außer in diesen Fällen, wo ich gerade sagte, mit den 15-Minuten-Einigungsstellen, aber noch nie sonst in einigermaßen größeren Umfang Einigungsstellen erlebt, die weniger als 5.000 Euro netto kosten.
Ja, und nicht nur das könnte ein Grund sein, sondern vielleicht auch die Scheu vor dem Verfahren. Welche Alternativen zur Streitbeilegung gibt es denn? Also man könnte jetzt ganz flapsig sagen, setzt euch doch an den Tisch und redet, aber gibt es da noch mehr?
Es gibt mehr und der Gesetzgeber hat das ja auch versucht, gerade in diesen Streitigkeiten zwischen den Betriebsparteien, zum Beispiel im Arbeitsgerichtsgesetz, ja reinzubringen. Da wird ja immer jetzt die Mediation angeboten zwischen den Betriebsparteien, also wenn man also schon bei Gericht ist. Also das sind Möglichkeiten. Mediation ist ja ein auch mittlerweile sehr, sehr weit entwickeltes alternatives Streitbeilegungsverfahren. Und die direkten Verhandlungen, natürlich, die gibt es auch, das steht ja auch im Betriebsverfassungsgesetz drin, dass die Betriebsparteien jederzeit mit dem Willen zur Einigung zusammenarbeiten und verhandeln sollen. Und dazu gibt es auch solche Dinge wie externe Moderatoren und so weiter und so weiter. Ich glaube aber, dass das letztendlich das Erfolgsgeheimnis der Einigungsstelle ist, dass es keine wirkliche Alternative zu ihr gibt, zumindest nicht in den Fällen, die ihr eben durch diese Mitbestimmungsthematiken zugewiesen sind, also diese diese natürlichen Fälle der Einigungsstelle, da gibt es unabhängig davon, dass es eben so rechtlich zwingend ist, auch in dem ganzen Verfahren und auch im Erfolg kaum eine Alternative zur Einigungsstelle.
Ja, und insofern kann man die möglicherweise hohen Kosten auch als gerechtfertigt betrachten. Vielen Dank, lieber Dr. Lennay, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, tschüss.
Dies ist ein Platzhalter für Ihren Werbetext. Informieren Sie sich unter aua.anzeigen@husmedien.de oder besuchen Sie die Shownotes.